Herzlich willkommen zum neuesten Off the Record Podcast. Gast hier im Multimedia-Studio im Haus der Wirtschaft HDW ist der David Bosshardt. Er ist Philosoph, Präsident von der Duttweiler Stiftung und Inhaber von Bosshardt und Partners. Wir reden heute über Demografie, also über die Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung der Bevölkerung und ihren Strukturen befassen tut. Uns interessiert, wie es um Demografie in der Schweiz, aber auch weltweit steht und was vor allem die Auswirkungen auf die Zukunft sind. Mein Name ist Michael Köhn. David, herzlich willkommen. Schön, bist du wieder da, einmal mehr. Demografie ist offenbar ein sehr spannendes Thema. Man trifft es in der Wissenschaft, Literatur, Politik, Gesellschaft überall an. Warum? Was ist spannend daran?
Ja, danke Michael, ich bin sehr gern gekommen. Es ist tatsächlich ein irrsinnig spannendes Thema. Es ist vielleicht jetzt erst ein bisschen an der Oberfläche, aber die Leute merken jetzt auch mit allen Themen wie AHV, Pensionierung, irgendwie ist das in einem tiefgreifenden Wandel, der die Wirtschaft, Gesellschaft, Familien und alles betrifft. Früher hat man vorwiegend über alte und junge Menschen geredet. Heute sieht man, man redet stark über Generationen. Also, ich gehöre zu den Babyboomer, okay Boomer, bis zu den angehörigen Alten, eher nicht mehr wirklich an Schuhe. Man redet sehr viel über Generation Z, die sehr stark natürlich von der Digitalisierung, von der Gratis-App geprägt worden ist. Also, wir sehen heute, ist nicht mehr so klar, wie die Generationen ineinander greifen. Man hat aber bis jetzt nie einen Krieg von den Generationen gehabt. Das ist gut. Aber man sieht, dass die Differenzen heute sehr viel stärker rauskommen.
Also, Demografie, dann sind wir schnell bei der demografischen Struktur. Du hast jetzt ein bisschen angetönt. Was geht es da ganz genau, jetzt wird er wissenschaftlich gesehen? Es geht nicht nur ums Alter, oder es geht um die Jungen, sondern es geht um die Verteilung im Prinzip, oder? Vom Alter auf eine ganze Gesellschaft.
Ja, genau. Genau. Aber wir haben heute vielleicht verschrecken wir langsam, weil wir sehen, wir haben vieles nicht mehr im Griff. Historisch gesehen war es klar, du hast eine hohe Kindersterblichkeit gehabt, sehr schlechte Hygiene. Und wenn du Königreich anschaust, hat der König, ein bisschen brutal gesagt, mehrere Frauen gebraucht, bis er einen Thronnachfolger gefunden hat. Also man hat sehr viel machen müssen, dass wir überhaupt können, die Reproduktion anbringen und eine stabile Gesellschaft anbringen. Erst eigentlich im Verlauf der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist man mit Hygienefortschritt und Impfung und auch besserer ärztlicher Verpflegung ist man dazu gekommen, dass auf einmal die Bevölkerung natürlich explodiert ist. Man darf nicht vergessen, man hat eigentlich erst seit 100, etwa gut 100 Jahren, kann mit gutem Gewissen zu einem Arzt gehen. Vor allem ist das alles so quacksalber und so ein bisschen unsicher gewesen. Aber ich denke schon, Hygiene und Impfung ist sehr, sehr wichtig gewesen. Wenn wir jetzt mal schauen, seit Ende 19. Jahrhundert bis im Verlauf, sagen wir mal, bis gegen den Zweiten Weltkrieg, sind 6, 7, 8 Kinder normal gewesen. Mein Grossvater, Jahrgang 1888, seine Frau 1889, die haben zusammen 15 Kinder gehabt. Muss ich vorstellen. Mhm. Und von diesen 15 sind 14 überlebt. Warum hat es brutal gesagt, die beiden Weltkriege können gehen? Weil die Familie haben genügend Kinder gehabt, oder? Wenn du 8 oder 9 Kinder hast, 5 Söhne oder so, verlierst halt einen. Fürs Vaterland hast du das in Kauf genommen. Und da haben wir natürlich schon gesehen, das hat sich dann dramatisch nach dem Zweiten Weltkrieg verändert. Und dann hat man Kleinfamilien gehabt, also ökonomische Einheit.
Also, wir kommen später darauf zurück. Wir haben immer weniger Kinder jetzt aktuell. Also, der Trend ist da. Auf der anderen Seite werden wir immer älter, wir Menschen. Oder? Das ist eben, du hast es vorher gesagt, das ist vor der Industrialisierung noch ganz anders gewesen. Da sind wir ja auch nicht so alt geworden. Wenn man jetzt die demografische Verteilung anschaut in einer Gesellschaft, oder anders gefragt, was ist eine ideale Verteilung von der Alterspyramiden oder Altersstruktur? Gibt es das überhaupt?
Ja, eben, das ist eine gute Frage. Ich glaube, heute kommen wir zum Schluss, weil wir ja generell eigentlich global den Trend haben, auch dort, wo es noch zuwächst, der Zuwachs nimmt ab. Und von dort her kann man sagen, es ist viel komplizierter geworden, vor allem auch, wie die sozialen Beziehungen über Technologie, über Wohlstand, eigentlich überall auch gesellschaftliche Veränderungen brachten. Ökonomisch ideal ist klar, da wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, sehr viele junge Menschen, wenig alte Menschen, ist extrem gut gewesen für den Konsum, ist extrem gut gewesen für Trends, extrem gut gewesen auch für die Altersvorsorge, wo wir ja heute eigentlich noch drauf basieren. Und das geht jetzt irgendwie langsam vorbei. Wenn wir schauen, von diesen rund 200 Nationen haben bereits 30% nicht mehr wirklich eine schrumpfende Workforce. Also die könnte die demografische Dividende nur noch verschoben wahrnehmen. Das heisst, die Anzahl von den Leuten, Junge und Alte, die nicht arbeiten, nimmt stark zu.
Und wir haben immer weniger, die arbeiten.
Und wir haben immer weniger, die arbeiten und zum Teil im Wohlstand auch weniger, die wollen noch arbeiten. Etwas anderes, als vielleicht noch Teilzeit arbeiten.
Wenn man das jetzt anschaut, die Schweiz verglichen mit Europa oder auf der Welt, wie sieht da die Situation aus? Also gibt es da ganz grosse Unterschiede? Oder kann man sagen, eigentlich alle Industrienationen mal sicher sehr ähnlich unterwegs? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ganz klar, die Schweiz ist in Europa extrem attraktiv. Das sieht man, wenn man den Zuwachs anschaut, zwischen 1990 und 2022 hat die Schweiz um 31% der Bevölkerung zugelegt. Da sind wir mit Norwegen und Luxemburg sind wir total an der Spitze.
Das ist eine Zuwanderung, oder?
Das ist Zuwanderung, aber interessanterweise ist eben das Medianalter von 1970 bis heute von 33 auf 46 gestiegen. Das heisst, die gekommen sind, sind entweder häufig schon relativ alt gewesen oder haben dann vielleicht die Eltern noch gebracht. Also das Medianalter ist weiter gestiegen und gestiegen und gestiegen.
Und haben vor allem auch nicht unbedingt Kinder gehabt, dann auch, oder? Und, also im Verhältnis dann, oder?
Genau. Meistens ist so die erste Generation, die kommt, hat noch. Aber es geht dann sehr, sehr schnell nachher auch runter.
Jetzt Demografie, ist das Schicksal oder kann man sie aktiv beeinflussen?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht noch ein anderer Punkt, der wichtig ist, wenn man die ältere Bevölkerung anschaut. Auch die Ärzte, und das ist die Schweiz speziell, werden schnell alt. Also du hast in der Schweiz bereits 40% der Ärzte sind über 55. Italien ist in Europa der Rekord. 60% sind über 55.
Von den italienischen Ärzten?
Genau. Und das ist fast schon wie bei den Bauern, oder? Wow. Europa, Bauern gehen gegen 60, zum Teil schon drüber. In Japan am ältesten 67. Oder es ist auch Basis Landwirtschaft, immer älter, niemand will das machen. Die Schweiz ist aber auch führend beim Import von Ärzten. Also wenn wir schauen, am schnellsten in Europa sind wir gewachsen zwischen 2010 und 2022. Wir haben von 23 auf 38% zugelegt. Warum ist das interessant? Weil, wer ist der wichtigste Bezugspunkt von diesen älteren Menschen? Das sind die Ärztinnen und die Ärzte. Oder? Und die Schweizer wollen schon gern vom Schweizer Arzt betreut werden. Und jetzt müssen wir halt uns damit abfinden, das wird vielleicht auch nicht mehr so sein, dass im Alter unsere wichtigsten Bezugspersonen Ausländer sind und Ausländerinnen. Oder? Aber das ist auch wieder natürlich eine gesellschaftliche Leistung, die dahinter steht. Und wir sind auch zum Teil natürlich bei so Sachen selber schuld. Und sicher auch, was man noch muss sagen, es gibt eine hohe Korrelation zwischen grossem Wohlstand und hohem Medianalter. Also am weitesten in Europa ist Monaco 57. Und ist klar, die können sich auch alles leisten.
Jetzt schnell zur Demografie und zur Beeinflussungsmöglichkeit. Ja. Das eine wäre das, was du gesagt hast. Also wir haben zu wenig Ärzte, also die respektive zu wenig, die werden immer älter. Also holen wir quasi aus dem Ausland beispielsweise eben vielleicht auch Jüngere oder eben überhaupt Ärzte. Wie kann man aber Demografie beeinflussen? Kann man die oder was kann man als Land machen oder als Gesellschaft?
Also man kann zurückschauen, oder, wenn man in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht schon 20 Jahren probiert hat, wo man gewusst hat, man könnte in die Demografie fallen hineinkommen. Was hat man für Massnahmen ergriffen? Und man sieht, ökonomisch, sozialpolitisch, Incentivierungen, da kann man sehr viele Länder anschauen. Singapur ist ein gutes Beispiel, wo alles probiert hat, wo es einfach sehr schnell abgegangen ist. Auch Finnland, sehr, sehr schnell abgegangen. Wahrscheinlich langt es einfach nicht, nur ökonomisch vom Nutzen her, von der Incentivierung oder sozialpolitisch mit Krippen und Kitas, das langt wahrscheinlich nicht mehr. Anscheinend ist das Problem oder Herausforderung tiefer. Es hat auch noch mit psychologischen Faktoren zu tun. Es hat mit mentalen Faktoren zu tun. Es hat mit kulturellen Faktoren zu tun. Also, ich glaube, da stehen wir noch vor vielen Fragen, wo wir gar nicht wissen, was alles dazukommt.
Und es fehlt irgendwann, wenn ich jetzt das gehört habe, was du gesagt hast, auch mit den Grosseltern, oder? Also es fehlt dann irgendwann die ökonomische Notwendigkeit, Kinder zu haben. Weil früher ist das nicht zuletzt auch ein Faktor, dass man sagt, wenn man dann selber alt ist, wird man aus der Familie heraus betreut oder unterstützt. Genau. Oder? Und der Faktor fällt ja eigentlich heutzutage bei uns mindestens weg.
Genau, oder? Also es ist wie ein Stöckli, oder, wo du früher noch gehabt hast. Genau. Also die Nähe hast du eigentlich immer selteneren Fällen. Und wenn du schaust, an den Fall gerade China, aber auch bei uns immer mehr, wenn du noch Kinder hast, ist häufig nur noch eins. Wenn die dann wieder Partnerschaften haben, haben sie auch wieder zusammen ein Partner, der aus einem Einkind, aus einer Einkindfamilie rauskommt oder Einkindpartnerschaft, und die haben dann auch wieder nur eins. Also es gibt dann auch ganz eine andere Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt und nicht mehr die, oder grössere, wie bei meinem Grossvater, 34 Grosskinder, die Art von Familiengroove hast du natürlich dann nicht mehr. Oder? Und das kann, ich glaube, das hat auch mit der modernen Arbeitswelt zu tun, dass du einfach viel weniger feste Bindungen suchst, viel weniger feste Bindungen brauchst auch. Du bist selbstständig, kannst selbstständig deine Karriere machen und du bist viel weniger, zumindest theoretisch, aufeinander angewiesen.
Hat die Religion auch einen Einfluss auf das Ganze?
Oder? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass die Religion einen Einfluss haben kann. Aber auch dort, das verhebt über die Zeit weniger. Also eben, wenn wir schauen, sehr stark religiöse Länder, sobald die Frauen in die Mittelschicht kommen, gebildet sind, wie zum Beispiel im Iran, dann nimmt auch dort eigentlich die Geburtenrate sehr schnell ab. Also Iran ist ein gutes Beispiel. 1980 noch 6,5 Kind pro Frau. Heute muss immer aufpassen bei den Zahlen, weil die sind zum Teil variieren sehr stark, weil die Quellen auch tun, haben nicht immer gute Zahlen. Sagt man, sage ich unter 2 jetzt. Also innerhalb eigentlich anderthalb bis weniger als zwei Generationen. Oder? Ja. Das ist gigantisch. Und hat sehr stark natürlich auch mit Bildung und mit der Stellung von der Frau, mit Urbanisierung, mit den Faktoren, die wir immer schon gehabt haben, eigentlich häufig auch zu tun. Ein interessanter Fall ist vielleicht noch Schweden. Warum? Weil die gleich nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannte 50-50-Regeln eingeführt haben, nämlich der Mann und die Frau sind zu 50% je verantwortlich für die Kinderbetreuung. Und dann überleistest du dir wirklich gut, ob du Kind willst haben. Und die haben das lang können wirklich hochhalten. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es auf 1,6, also unter die Replacement Rate, abgerutscht.
Dann vielleicht ein interessantes Zitat von Lionel Tiger, das ich gefunden habe, als ich ein bisschen recherchiert habe. Er ist ein kanadisch-amerikanischer Professor und der hat gesagt, die Globalisierung der Produktion sei leicht. Viel anspruchsvoller sei die Globalisierung von der Reproduktion. Was meint ihr damit?
Ja,
du kennst das Zitat auch.
Ja, ich kenne Lionel gut. Ich bin auch noch mit ihm auftreten. Er ist ein wunderbarer Mensch, hat viel über Männer, Frauen, Familie geschrieben. Er sagt, die industrielle Produktion ist eigentlich wunderbar, weil die kannst du eigentlich gut steuern. Du hast sie im Griff. Aber viel schwieriger, auch in der Globalisierung, auch wenn es komplexe Supply Chains gibt. Aber viel anspruchsvoller ist, es gibt keine industrialisierte Reproduktion. Weil das von so vielen auch Faktoren, eben Kultur, Psychologie und mentale Faktoren abhängt. Und so Sachen haben wir einfach noch nicht wirklich im Griff. Ich habe mich dann einfach gefragt, wenn eine Gesellschaft nicht mehr bereit ist, sich zu reproduzieren. What the fucking hell is going on? Weil das Natürlichste ist ja, in der Wirtschaft, du wachst.
Wachstum,
das Natürlichste ist, wenn du ein Familienunternehmen hast, du brauchst Kinder, die nachher einmal die Firma übernehmen können. Das ist das Natürlichste. Aber sind wir schon so hochgezüchtet, egoistisch, was auch immer, dass wir selbst unsere eigene Reproduktion in Frage stellen? Ich habe keine Antwort.
Ich wollte fragen, was ist die Antwort aus deiner Sicht, wissenschaftlich gesehen oder so? Also die Wirtschaft, wir brauchen ja
gut, du kannst natürlich sagen, knallhart wie die Chinesen, wir wollen keine Migration. Eben, die argumentieren dann auch mit dem IQ, den wir nicht unterschätzen. Also die wollen natürlich möglichst ihre Aus- und Weiterbildung, sie wollen gescheite Leute haben, die auch AI programmieren können. Und der Rest wird automatisiert. Wenn du Firmen anschaust, wie McDonald's, Shareholder Value, die sagen, McDonald's wird eine Technologiefirma, weil wir wollen nicht mehr Streit mit Gewerkschaften und alle die Ferien und Löhne und Diskussionen wollen wir nicht mehr. Es ist einfacher, wir machen das mit künstlicher Intelligenz. Aber es ist auch relativ einfach. Und ich denke, das mag sehr abstrakt ökonomisch Sinn machen, aber im gesellschaftlichen Kontext, wenn du dich nicht mehr reproduzierst, what the fucking hell is going on?
Du hast schon etwas gesagt, also was wäre meine nächste Frage? Bereiten wir uns auf das Zeitalter einfach schon vor, irgendwo? Oder spüren das? Also, dass wir einfach sagen, wir brauchen gar nicht mehr so viele Menschen?
Ja, da kannst du nur spekulieren und philosophisch sagen, okay, eigentlich ist es auch wieder Logik vom Kapitalismus, jetzt eben Shareholder Value. Es ist eigentlich viel mehr umsatzgenerierend, wenn ich Einzimmerwohnungen habe oder Zweizimmerwohnungen, wenn die Leute allein leben. Du kaufst kleinere Verpackungen, hast eine höhere Marge. Du kaufst alles wieder für eine Wohnung selber. Und das bringt mehr Umsatz. Der Branko Milanovic, der serbisch-amerikanische Ökonom, hat ja mal vor 4 Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, Capitalism, Alone. In der doppelten Bedeutung, ob Staatskapitalismus, europäische Form von Kapitalismus oder amerikanische Form von Kapitalismus, peu importe. Wichtig ist, es gibt allein da, aber komm alone. Kapitalismus ist auch Loneliness. Also eben, es vereinzelt natürlich die Leute auch immer mehr. Und das siehst du auch im ganzen Beziehungsthema. Also interessant auch, Tinder ist ein riesen Business geworden. Also auch dort schaust du ja irgendwie, wie du zu deinem idealen Partner kommst. Aber es funktioniert nicht wirklich. Aber Kapitalismus ist gut, oder? Alles Schumpeter, es gibt Unruhe, es gibt Volatilität und du musst dich wieder neu erfinden. Aber für die Stabilität von einer Gesellschaft, die sich reproduzieren will, ist es wahrscheinlich nicht so gesund.
Also das wissen wir haben eigentlich zu wenig Kinder, eigentlich fast überall. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, was vielleicht ein bisschen anders ist. Vielleicht, ich weiß nicht, in Teilen von Afrika möglicherweise oder so, oder? Wo das noch ein bisschen eine andere Situation ist. Aber wer hat noch Kinder, kann man das sagen?
Ja, eben, das sind heute die natürlich sehr bewusst Kinder haben. Eben, das ist wirklich die letzte Meile, wo man sagt, okay, wir haben jetzt das und das erreicht im Job, wir können uns das auch leisten. Dann bist du nachher ein Helikoptereltern, du hast Trophy Kids, oder wie man rund um den Zürichsee herum auch das sehr schön sieht. Mhm. Man leistet sich das noch im Wohlstand, hat den Gimmistress mit deinen Kindern und allem. Aber, und auf der anderen Seite siehst du natürlich auch Dynastien bilden. Du hast natürlich sehr reiche Männer, die immer wieder heiraten, mehrfach, die sich das leisten können, die dann wie ihre Dynastie weiterziehen. Oder wenn du den Bernard Arnault nimmst von Louis Vuitton, wo seine Kinder gegeneinander ausspielen tut, wer wird jetzt in der Familie auf? Dort sind viele Kinder natürlich essentiell. Aber es sind nicht wahnsinnig viele.
Da sind Familienwettbewerb, die dann quasi...
Genau.
Schau mal, wer der fitteste ist quasi für
das. Ja, genau.
Man hat ja früher auch schnell einmal gesagt, ja, vor allem die älteren, oder die ärmeren Menschen haben mehr Kinder oder viele Kinder, oder eben reich ist anders. Also wenn man viel Geld hat, hat man eine Tendenz weniger Kinder. Jetzt hast du gerade andere Beispiele auch gezeigt. Oder gesagt, kann man das sagen? Ist es heute immer noch so? Oder ist es überhaupt einmal so gewesen, dass man gesagt hat, je nach, also ja, ich sage jetzt, der Reichtum hat einen Einfluss gehabt auf die Anzahl Kinder?
Nein, früher hast du eher viele Kinder gehabt, weil du das Gefühl gehabt hast. Oder die tun dann nachher wie mich auch unterstützen, oder? Das ist auch wie ein Altersvorsorge.
Ja, genau.
Und auch damals natürlich, wo der Familienzusammenhalt viel grösser war, bist du gleich aufeinander angewiesen gewesen und das hat mehr Kick gegeben, oder? Und von dort her macht das durchaus Sinn, dass man früher noch viel mehr Kinder gehabt hat. Aber heute ist man eigentlich, und das ist eigentlich die Stärke auch, gerade von Westeuropa oder mit dem ganzen Wirtschaftswunder, dass du gesagt hast, eigentlich ist eine selbstständige Kleinfamilie mit 2, maximal 3 Kindern ist eine ökonomische Einheit, die in Eigenverantwortung, ob der Mann mehr schafft oder die Frau, eigentlich für sich selber verantwortlich, mit Besitz und mit Weiterführen von Familie. Mhm. Und das, oder die Grossfamilie ist vorbei, die Kleinfamilie ist langsam mal vorbei.
Jetzt haben wir nur noch die Kleinsten.
Jetzt kommt das Kleinste, alle Kinder, Patchwork-Familie. Kann man machen, aber die Komplexität, die soziale, nimmt natürlich enorm zu. Gewinner sind meistens Touristen.
Und eine Studie belegt, dass das Finden von einer Partnerin oder einem Partner immer schwieriger oder auch anspruchsvoller wird. Du hast es vorhin auch jetzt angetönt, oder? Man haben auch mehr, ich glaube, prozentual gesehen Singles und eben nicht mehr, also verheiratet die sowieso nicht mehr, haben mehr geschieden etc. Also, das will, auch das hat das auch einen Einfluss, oder? Also, dass man sagt, ja, man findet ja gar nicht so schnell den idealen Partner oder Partnerin, also warum soll ich denn überhaupt ein Kind haben, oder?
Ja, ich denke, da drückt natürlich schon der moderne Convenience-Gedanke durch Und ich glaube, der Tyler Cohen hat das, der amerikanische Ökonom, das erste gesagt, wir sind Machos geworden. Also wir vergleichen uns immer mehr mit denen, die ein bisschen besser sind als wir und schauen, gerade auch bei der Partnerschaft, wer haben die als Partner. Also wir sind permanent am Matchen. Und wir fangen da granular in immer mehr Detail hineinzugehen und kommen mit der Liste mit 100 Punkten. Aber ist klar, im Gesamten sind die 100 Punkte natürlich im Puzzleteile. Es verheben die dann wieder nicht mehr. Also du bist eigentlich nie zufrieden. Und Speed-Dating hat ja nicht zu zufriedeneren Beziehungen geführt, sondern vielmehr eher zum Gegenteil. Du musst wieder vernünftiger werden und sagen, es braucht eine Faustregel. Jetzt habe ich 250 Mal Speed-Dating gemacht. Ich habe nichts gefunden. Bei den nächsten drei, die jetzt kommen, nehme ich die Beste.
Hast du schon mal Speed-Dating gemacht?
Ich zum Glück nie nötig gehabt. Aber ich finde es faszinierend, das zu beobachten. Und ich sehe natürlich, dass die Ökonomisierung der Beziehungen hat natürlich enorm zugenommen. Und das hat Jennifer Senior mal gesagt, eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, in aller Brutalität, Kids are economically worthless, but emotionally priceless. Und ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Eigentlich ist es schön, wenn du Kind hast, aber wenn sie dann wirklich da sind, ökonomisch gesehen, muss ich auf immer mehr verzichten. Aber da ist natürlich die Frage, Verzicht gehört ja auch zu einer Gesellschaft. Wenn du nur dein Ego siehst und nur die utilitaristische Rechnung machst.
Aber viele sagen, es ist zwar ein finanzieller Verzicht, aber ein emotionaler Gewinn, oder?
Emotional natürlich ein unglaublicher
Gewinn. Je nachdem. Je nachdem, ja genau.
Ja, je nachdem, klar. Yeah.
Vielleicht mal schnell, ich habe in einer Studie gesehen, dass es immer schwieriger wird für Männer vor allem, wo ich sage jetzt, von der Ausbildung her vielleicht nicht eben weit oben sind, sondern ich sage jetzt eher auch vom IQ her ein bisschen einfacher sind, oder? Dass es immer schwieriger wird, eine Partnerin zu finden. Ist das wirklich so? Oder?
Ja, in der Tendenz kann man es zum Beispiel bei den reichen Ländern in Finnland, bei den grossen Ländern in China, in den USA, kannst du das nachweisen. Also ist vor allem bis 45 eigentlich immer mehr Männer gibt. In Finnland gab es 40%, die keine Partnerin haben und kein Kind. Und das wird auch so bleiben. Und es ist natürlich auch so, dass die Frauen vielleicht mit all diesen komischen Vorurteilen, mit Multitasking und Frauen sind besser in der vernetzten Welt, können sich besser durchschlängeln als Männer. Vielleicht ist das grob gesagt ein bisschen richtig, aber nicht wirklich. Aber die Frauen sind in der Regel auch bildungsmässig haben sie überall aufgeholt, überholt. Und für eine Frau abzuraten, ist natürlich schwierig. Weil der Mann hat natürlich immer noch, bei uns ist es vielleicht besser, aber wenn du Männer hast aus sehr autoritären Kulturen, ist es sehr schwierig, wenn die keine Bildung haben, keine Frau überkommen und eine Frau zu haben, die ihnen, sagen wir mal, vom Einkommen her, vom Status her überlegen ist. Also immer gesellschaftlich ja. Noch nicht sehr weit.
Das heisst, die Studie stimmt und das trägt auch zum Problem bei, natürlich.
In der Tendenz, ganz, ganz sicher, ja.
Schauen wir mal in die USA über. Ich sage immer, die USA ist ja ein bisschen Trendsetter, oder? In verschiedenen, also wenn es um Trends geht, kann man ein bisschen schauen, wie sieht es in den USA denn aus? Also sind wir dort genau gleich unterwegs, wie das, all das, was wir jetzt auch besprochen haben, oder? Erkennst du dort schon allenfalls...
Ja.
Wendy oder etwas anderes?
Ja, man kann es vielleicht grob so sagen. Japan ist eigentlich die erste grosse, reiche Nation gewesen, die den Peak erreicht in den 90er Jahren. Dann sind wir in Europa in den 0er Jahren dazugekommen. China dann in den 10er Jahren. Und heute ist einfach, sind die USA auch so weit. Und es ist wirklich erstaunlich, eben, wenn man schaut auch, Wall Street Journal hat kürzlich vor ein paar Monaten mal, eine Untersuchung gemacht hat. Und dort sieht man sehr schön, wie bei der Generation Z, also grob heute die bis gegen 30, 18, gebärfreudigen und gebärfähigen Alter, versus die 65 plus, wie sich dort Kernwerte haben, Beziehung zur Religion, zum Patriotismus, Kinder haben, Gemeinschaft pflegen, eigentlich dramatisch reduziert hat. Und das Einzige, was du siehst...
Also man driftet auseinander dort. Oder?
Genau, driftet auseinander. Also die Eltern sind viel patriotischer. Für die Eltern spielt die Familie, die Religion, spielt noch viel grössere, auch Gemeinschaft, grössere Rolle, weder für die Jungen. Und es ist jetzt gerade eine Studie rausgekommen von Credit Karma. Und die sagen, vor allem bei der Generation Z, was mich überrascht hat, aber auch bei den Millennials, also die, die runtergehen bis 80er Jahre, gibt es Stichwort Money Dysmorphia. Money Dysmorphia. Und das heisst eigentlich, wie beim Matching, du vergleichst dich permanent einkommensvermögensmässig mit deinen Kollegen. Und du hast permanent Einkommensstress, weil du Angst hast, dass du nicht mehr mitkommst. Das heisst, auch dort ist eigentlich Geld generell sehr viel wichtiger geworden und die Angst, dass du nicht mehr mitkommst, ist wie eine Epidemie.
Hat und das gilt für alle Generationen, oder?
Das gilt für Generation Z und Millennials. Michael, ich bin erstaunt, dass es auch für die Millennials gibt. Ich habe gedacht, die sind näher bei der Generation Z, die sind noch ein bisschen ruhiger, aber anscheinend ist auch dort die Angst, finanziell nicht mehr über die Runde zu kommen, das Hauptmotiv, einfach warum man zum Beispiel gewisse Sachen wie Kind haben, nicht mehr unbedingt will.
Aber ist Geld auch die Möglichkeit, sich zu vergleichen? Du hast vorhin gesagt, man vergleicht sich, was die anderen dann verdienen und so weiter, dass man auch Angst hat, wenn ich dann weniger habe oder die viel mehr, dass ich dann möglicherweise auch, also ich sage jetzt, den Freundeskreis verliere oder die vielleicht genau. Gar nicht mehr so interessant finden.
Genau, ich glaube, dass Kollegen verlieren und Social Media Präsenz eigentlich den Druck massiv erhöht und AI natürlich nochmal, da gibt es auch noch eure Studie zum Thema Loneliness, dass das natürlich nochmal die Ansprüche an sich selber, die man hat bezüglich Einkommen, aufgedruckt. Klar, wir sehen ja, Mobilität wird teurer, die Energie wird teurer, Amerika besser als wir, Mieten werden teurer, also das Leben wird teurer und irgendwie muss ich immer hineinrennen. Und das führt natürlich nicht dazu, dass man gewisse, auch emotionale Risiken eingeht, wie Kinder zu haben. Also meine Dysmorphia finde ich schon noch ein brutales Wort. Und,
ja. Das war jetzt eine Untersuchung in den USA.
Ja, genau.
Aber
ja,
das
genau.
Können wir gerade so gut auf Europa und auf die Schweiz stülpen. Oder sind wir noch nicht ganz so weit?
Nein, wir sind nicht so weit. Bei uns wird es sicher in abgeschwächter Form kommen. Die amerikanische Kultur ist einfach, siehe AI, viel risikofreudiger, viel verschuldensaffiner, viel schneller bereit, auf Trends aufzusteigen. Aber, sagen wir mal, in abgedämpfter Form wird das auch bei uns das grössere Thema sein. Money makes the world go round.
Vielleicht zum Schluss, was heisst es jetzt aus deiner Sicht für die Wirtschaft oder auch für die KMUs hier in diesem Land, wenn man das jetzt alles hört und zusammenfasst, man hat weniger Kinder, die Werte, ich sage jetzt mal, die Werte gehen auch auseinander ein bisschen, auch bei uns, vielleicht nicht so massiv, aber auch auseinander zwischen den Eltern und den jüngeren Generationen etc. Also wie schaust du da in Zukunft?
Also ich glaube, es wird eben sehr, sehr wichtig sein, dass man über die Generationen sehr viel Kontakt hat. Das erhöht die gegenseitige Verständlichkeit, dass man auch bereit ist, zu anerkennen, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und wenn wir eine Leistungsgesellschaft mit all diesen Annehmlichkeiten bis hin zum 13. AHV-Lohn, Monatslohn leben wollen, dann müssen wir sicher länger arbeiten und dann wird für viele halt eben Teilzeit nicht mehr lange. Oder ein anderes Thema ist natürlich Migration. Also wenn man jetzt ausrechnet, wenn wir zwischen 1990 und 2020 genau gleich weiterfahren zwischen 2020 und 50, dann werden wir 11,5 bis 12 Millionen Schweiz haben. Und wir wachsen davor wegen die Breite.
Aber davor dann irgendwie zwei Drittel oder drei Viertel über 50 oder ich weiß nicht. Oder?
Ja klar, das kommt dann noch dazu. Ja, dann musst du dir halt einfach sagen, wie bleiben wir produktiv? Weil das Brutale ist, darum haben wir das Thema Age of Less auch immer wieder weiter verfolgt, es gibt kein Modell, wie wir könnten gescheit mit Décroissance oder mit schrumpfenden wirtschaftlichen Verhältnissen umgehen. Wir müssen wachsen. Also wir haben dort, wenn wir alle die Errungenschaften wollen, bewahren im Wohlstand, dann müssen wir irgendwie Produktivität vorantreiben. Und dann ist auch die Frage, wie die alten Menschen, weiterleben, oder dass die noch Teilzeit irgendetwas machen und auch sozial noch am Leben teilnehmen.
Aber die älteren Menschen, also wir werden immer älter, aber es geht uns ja allen nicht. Also, so besser sagen, ja, wir sind immer noch fitter als früher und auch geistig und auch körperlich. Also, vorausgesetzt, man hat das Glück, dass man gesund bleibt, oder? Dass man ja sagt, wer heute 60 ist, der ist früher noch 40, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber von der Art her, auch die Älteren sagen immer, ich gebe mir extrem viel, ich lege Wert drauf, wenn ich mich anziehe, wenn ich mich gebe, ich versuche mich da, Schönheitschirurgie und so weiter, das boomt ja alles. Also, wir haben den Wunsch, älter zu werden, wir versuchen auch wenn man älter ist, jünger zu sein. Das hilft das? Also ist das etwas, wo man sagt, okay, dann schaffen wir halt bis 75, weil wir sind ja eigentlich, weil 75 ist früher 60, ich sage jetzt irgendetwas, oder?
Ja, also das siehst du in Japan, also am AB sicher noch gelungen ist, dass die Leute länger arbeiten und du kannst nachweisen, wenn du klug handelst, auch politisch, wenn du zum Beispiel Unterstützung bietest, auch den Firmen sagst, wenn ihr bereit sind, Menschen, egal welche Bildung, bei euch zu beschäftigen, können wir dann eine gewisse Incentivierungen über. Schaut, dass die möglichst Teilzeit bei euch sein, weil das hilft, die Sozialkosten abzutun, das hilft, die Gesundheitskosten abzutun. Die sind dann weiterhin in einem sozialen Zusammenhang, also die Vereinsamung nimmt weniger schnell zu und du bist auch immer noch im Konsummodus und das hilft. Aber klar, der grosse Shift, du hast in Monaco erwähnt, wenn du natürlich mal Medianalter von 57 hast, dann liebst du in einer Gesellschaft von den Erinnerungen. Und wir werden auch sehen, wir werden immer mehr auch nostalgisch werden, darum auch bei den Alten zum Beispiel. Es ist schön, wenn du kannst auch die Nostalgie ausleben. Also gibt es auch neue Untersuchungen, das ist sehr spannend, dass Nostalgie wirklich auch einen psychologisch positiven Effekt kann haben, nicht nur einfach die Ewiggestrigen, sondern in einem produktiven Sinn. Aber wenn du dann keine Träume mehr hast, also der American
Dream, also wenn du nur noch in der Erinnerung lebst, aber nicht mehr in die Zukunft schaust, oder?
Dann schliessest du auch die Zukunft, oder? Also du müsstest wie schauen, dass auch ältere Menschen noch Träume irgendein haben. Ziel haben, oder? Also dass sie vielleicht irgendwie nochmal eine Partnerschaft eingehen oder vielleicht nochmal etwas Neues lernen tun. Weil eben, wenn du nur noch in der Vergangenheit lebst, dann wirst du auch schneller krank.
David, herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat schon wieder Stoff für weitere Podcasts. Ich freue mich drauf. Thema Alter oder auch die Jungen selbstverständlich. Oder würde ich gerne mal mit dir dann auch im Detail anschauen. Merci vielmals, dass du hier gekommen bist.